NDR Info. Forum am Sonntag.
Verpisst euch doch! Raus,
Entfesselte Wut. Hass auf der Straße und im Netz. Von Elise Lanschek.
In Klausnitz brüllt eine wütende Menschenmenge syrische Flüchtlinge nieder, die in einem Bus sitzen. In Bautzen applaudieren Anwohner, als eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Flammen steht. Bei einer Pegida-Veranstaltung tragen Demonstranten selbst gebastelte Galgen mit sich herum. Daran baumeln Schilder. Reserviert für Angela Merkel und Sigmar Gabriel. Doch auch das Internet erobert der Hass. Er verseucht Kommentarspalten und Facebook-Seiten. Politiker, Flüchtlingshelfer und Journalisten werden mit Hassmails zugespammt. Die blanke, ungefilterte Wut. Bis hin zur Mordlust.
An dem Tag, wo ihr Moslems das Sagen habt, hängt ihr Verharmloser hoffentlich zuerst am Baukran.
Der Buchautor und Zeitjournalist Yassin Mushabash bekommt täglich hunderte wütender Kommentare und Mails. Auf der Veranstaltung Hate Poetry im Hamburger Schauspielhaus liest er vor Publikum daraus vor.
Haut ab mit euren verschleierten Eulen, die einen Genozid an uns über ihre Gebärmütter Schleimhäute im Schilde führen.
Ungeziefer aus Deutschland, wir lassen alles vergasen. Dieser Dreckszigeunerstaat braucht dringend eine ethnische Säuberung.
Sieben Journalisten sitzen auf der Bühne des ausverkauften Schauspielhauses. Sie alle bekommen täglich solche Mails. Der rassistische Inhalt der Hasskommentare ist bitter und schwer zu ertragen. Der Ton oft weit unter der Gürtellinie, die Beleidigungen persönlich gemeint. Trotzdem ist die Stimmung ausgelassen. Das Publikum hat vor Lachen Tränen in den Augen. Auch die Vorleser können vor Kichern fast nicht lesen. Die Zuschauer stimmen ab. Es gewinnt derjenige auf der Bühne, der den rassistischsten und brutalsten Kommentar bekommen hat. Man merkt schnell, Hate Poetry hat für die Vortragenden und für das Publikum etwas Befreiendes. Die Wut und der Hass wird durch die Fröhlichkeit wenigstens ein Stück weit neutralisiert, die Dummheit, die aus den Kommentaren spricht, entlarvt. Die Mitwirkenden sagen, sie empfinden jeden Hate Poetry Abend als Reinigung der Seele. Das Beste sei für ihn, sagt Journalist Yassin Mushabash, nicht alleine mit all der Wut zu bleiben.
Man muss sich schon überlegen, wie man damit umgeht. Und Hate Poetry ist eine Möglichkeit. Natürlich schiebe ich das auch nicht weg und ich bin damit überhaupt nicht cool. Ich finde auch vor allem diese, also es ist mich wirklich, wirklich aufwendig, es sind noch nicht mal die persönlichen Angriffe auf mich geschenkt. Ja. Aber gerade bei diesem Flüchtlingsthema, diese rasende Empathielosigkeit, die sich da Bahn bricht, ja. Dieses beleidigte Leberwursttum, dieses niemandem kann es auch nur denkbarerweise schlechter gehen als mir, ja. Das macht mich rasend.
Schon vor 5, 6 Jahren habe er nach Artikeln zu Flüchtlingsthemen einige böse Kommentare auf seinem Blog bei Zeit Online bekommen, sagt Mushabash. Doch inzwischen verzeichne er 100 bis 150 Kommentare täglich. Noch versucht er, die meisten der persönlich an ihn gerichteten Botschaften zu beantworten.
Immer und alles, und ich gehöre auch zu denen, die oft antworten, weil ich die Reaktion interessant finde. Manchmal hat man es mit Leuten zu tun, die dann einknicken, also die sozusagen das Gefühl haben, also wo ich das Gefühl habe, die haben sich mal so aus dem Häuschen gewagt, sind selber nicht ganz sicher, ist das okay oder nicht. Und wenn man ihnen dann quasi auf den Finger haut und sie öffentlich anzählt und sagt, was soll denn das da jetzt, wie haben sie denn das gemeint, sich dann ganz schnell wieder zurückziehen. So. Die sind noch nicht so gefestigt. Ja. Die, die mich wirklich, wirklich fertig machen, sind die ich gemein finde. Aber auch wieder nicht mir gegenüber, sondern wo ich einfach denke, ey, so kann man, so ungerecht kann man doch gar nicht sein. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ja? Die machen mich ratlos.
Ein wirksames Rezept gegen die Angreifer gebe es nicht, sagt Yassin Mushabash. Er gehe auch nur selten gerichtlich gegen sie vor.
Dann gibt man das dem Justiziar und der kümmert sich darum. Und in der Regel ergibt es nichts, weil das sind dann entweder E-Mails, die man nicht zurückverfolgen kann oder weil die nur für den Zweck eingerichtet wurden oder so. Deshalb ist ja Hate Poetry so eine schöne Idee, weil da habe ich wenigstens Spaß dabei und kann mich betrinken. Und das ist angenehm.
Deutschland, meine Heimat. Deutschland, mein Geschick. Ich wünsche wünsche mir, ich wünsche dir ein waches bisschen Glück. Immer daran denken, was in diesem Land geschah. Und dass es nicht mehr schlimmer kommt, dafür sind wir da.
Andreas Zick ist Sozialpsychologe und leitet das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Beschimpfungen und Beleidigungen im Internet seien an sich kein neues Phänomen, sagt er. Neu sei die fast schon professionelle Vorgehensweise der Shitstürmer. Manche Kommentatoren würden täglich Stunden damit verbringen, ihre Hassbotschaften zu verbreiten.
Die Hate-Postings sind in dem Moment sehr besonders gefährlich, weil die Hate-Postings werden im Internet von Gruppen aufgegriffen und es bilden sich eben Hate-Communities. Das heißt, ich werde Mitglied einer Hate-Community und das radikalisiert.
Das Internet bietet den perfekten Raum für den enthemmten Hass, sagt Zick. Denn es verrät nichts weiter über einen Kommentator als seine Botschaft. Der Psychologe John Sewler nennt das den Online-Enthemmungseffekt. Zum einen bleibt der Absender im Netz anonym, zum anderen ist für ihn auch sein Adressat unsichtbar. Der Verfasser sieht dessen Mimik und Gestik beim Erhalt der Nachricht nicht, muss keinen Augenkontakt aushalten. Diese nonverbalen Signale haben normalerweise empathiefördernde Wirkung, so Sewler. Im Netz bleibt der Feind jedoch virtuell und pure Projektionsfläche für das eigene Vorurteil.
Sondern wir finden das eben auch in diesem ganzen Bereich von Hate Speech. Ich werde die Wut los. Das Problem ist, Menschen, die die Wut ins Netz spülen, die wollen auch einen Effekt sehen. Und den Effekt sehen sie nicht, also spülen sie weiter.
Journalisten wie Yassin Mushabash sind besonders häufig Adressaten von hasserfüllten Botschaften. Offizielle Medien haben Studien zufolge an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Das Internet schafft eine Gegenöffentlichkeit. Der Medienexperte Stefan Niggemeier sieht den Zusammenhang ganz klar zwischen einem immer stärker werdenden Internet als Informationsmedium und der gleichzeitig abfallenden Bedeutung der klassischen Medien als Meinungsmacher.
Ich glaube, eine Ursache für das Misstrauen ist, dass sich wirklich die Medienwelt so gewandelt hat, dass man sich plötzlich aus ganz vielen Quellen informieren kann, aus guten Quellen und aus schlechten Quellen. Und es früher das Misstrauen auch deshalb nicht gab, weil man keine Alternativen hatte. Man hat die Tagesschau geguckt und dann stand ein Korrespondent, der aus einem Kriegsgebiet berichtete. Und ich hatte gar nicht so viel andere Wahl, als das zu glauben, was der mir berichtet, weil es gab keine alternative Erzählung.
Natürlich hört man Radio, liest Zeitungen oder guckt Fernsehen. Aber ob das immer alles so richtig ist, weiß man ja nicht.
Gut, Fernsehen muss man auch aufpassen, darf man auch nicht alles glauben, genauso wie Zeitungen. Also es ist schon schwer heute in der Zeit.
Selbst bei Instanzen wie Tagesschau, Inligem, selbst da muss man mittlerweile ein bisschen vorsichtig agieren.
Weil es schwierig ist, rauszufinden, was da tatsächlich hintersteckt und weil alles sowieso überall das Gleiche steht.
Auch die Geschwindigkeit, in der Informationen vermittelt werden, hat sich gewandelt, sagt Niggemeier. Er nennt als Beispiel die Ereignisse der Silvesternacht von Köln. Dort seien Spekulationen mit Nachrichten und Behauptungen mit Informationen verwechselt worden. Ebenso der Fall des angeblich von Migranten vergewaltigten 13-jährigen russlanddeutschen Mädchens in Berlin. Eine Fehlinformation, wie sich später herausstellte. Doch da war die Geschichte, über das Internet lanciert, schon in der Welt.
Ich bin schon ziemlich frustriert im Moment, weil ich das Gefühl habe, dass es so schnell eskaliert ist. Und das Ausmaß, wie sich solche Geschichten verselbstständigen, wie auch im Grunde gar keine Zeit mehr bleibt, zu sagen, wir recherchieren das jetzt. Bevor wir als Medien, wir als Politiker, wir als Leser reagieren, warten wir mal ab, um rauszufinden, was ist da eigentlich wirklich passiert. Diese Zeit gibt es irgendwie gar nicht mehr. Und da spielen natürlich soziale Medien eine riesige Rolle, weil da ganz schnell so ein Druck entsteht. Warum berichtet ihr das jetzt nicht?
Der Vorwurf, über etwas zu spät berichtet zu haben, treffe in seiner Redaktion genauso häufig ein wie der, man hätte zu unsauber recherchiert, sagt Zeitjournalist Yassin Mushabash. Doch mit Fakten komme man den meisten Beschwerdeführern nicht bei.
Die würden das niemals akzeptieren, weil die in Gedanken schon sich entschieden haben. Und ein Stück weit ist Radikalisierung nämlich auch eine Entscheidung, die sich entschieden haben, Ich will mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Ich hasse die alle. Die Flüchtlinge, die dir drüber schreiben, die Merkel, diese ganzen guten Menschen, das sind alles Arschlöcher und ich bin das Opfer und da gibt's keine Brücke mehr.
Auch Sozialpsychologe Andreas Zick glaubt nur eingeschränkt an die Macht der Fakten.
Vorurteile sind das Instrument, das ist der Hammer, den ich brauche, um den Nagel in die Wand zu schlagen. Vorurteile sind das Werkzeug. Jetzt können wir fragen, wofür? Das Werkzeug für die Diskriminierung.
Doch natürlich sind nicht nur Journalisten Zielscheibe von Frust und Hass. Ayman Masiek ist Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland.
Wir erleben seit über einem Jahrzehnt Hassmails und Hassdelikte. Der Großteil davon sind ja Beleidigungen, Fäkalmails und Briefe. Und natürlich ab und an dann darunter auch Justiziables. Das hat in den letzten Jahren nochmal zugenommen und insbesondere bei Ereignissen wie Terroranschläge oder anderes wird, dann sieht man und merkt man dann einen besonders starken Ausschlag oder wenn man am Vortag in der Talkshow war oder so.
Nach der Silvesternacht in Köln habe sich die Anzahl der Hassmails und wütenden Anrufe verdoppelt, erzählt Masiek.
Mordaufrufe, dass man einem hinterher nachkommt, dass man die Vernichtung will und dass man solche Dinge, also ganz, ganz konkret ist, auch telefonisch, dass so etwas gesagt wird, dass die Menschen sich, man hat den Eindruck, immer mehr trauen, sowas zu tun. Das heißt, die Hemmschwellen der letzten, oder die Hemmschwellen sind wieder nochmal gesunken.
Hajo Funke ist Politikwissenschaftler in Berlin. Der muslimische Mann sei momentan der Lieblingsfeind der sogenannten besorgten Deutschen geworden, sagt Funke. Er verkörpere Aggressivität, Dominanz und als bedrohlich empfundene Sexualität. Außerdem sei angesichts der vielen fremdartig erscheinenden Neuankömmlinge die diffuse Angst vor einem Überranntwerden, also einer Invasion, gewachsen.
Aus einer rassistischen Haltung heraus, wir wollen diese Flüchtlinge nicht, sie sind Sündenbock für anderes, sie sind Invasoren, so hören wir von Pegida, also sie bedeuten den Untergang Roms durch den Ansturm der Barbaren. Das heißt, es ist aufgebauscht gegen Islam, Muslime, Flüchtlinge. Aber natürlich kann das auch dann gegen andere gerichtet sein, auch gegen Juden, auch gegen andere Migranten, die schon länger hier sind.
Feindbilder, egal gegen wen sie sich richten, haben vor allem einen Zweck, erklärt Sozialpsychologe Zick. Indem ich einer bestimmten Gruppe schlechte Eigenschaften zuschreibe, werte ich mich automatisch selber auf und verschaffe mir damit eine höhere Machtposition.
Indem ich ein Feindbild in die Welt setze, arbeiten sich andere dann ab und ich kann Einfluss und Kontrolle ausüben. Und dann ist eine wichtige Funktion, dass wir Misstrauen und Vertrauen gegenüber Gruppen damit ausdrücken. Und die primäre, wesentliche Funktion ist, sie dienen der Zugehörigkeit. Das Ausmaß, in dem ich andere abgrenze, zeigt mir, was ich eigentlich bin. Also sie betonen die Zugehörigkeit.
Er beobachtet zudem, sagt Zick, dass sich in Deutschland ein Riss durch die Gesellschaft ziehe. Und diese Kluft werde momentan immer breiter. Auf der einen Seite stünden diejenigen, die Fremde willkommen heißen, auf der anderen die, die sie ablehnen und populistische Thesen vertreten.
Ein Drittel in unseren Studien nimmt überhaupt nicht mehr an Demokratie teil und geht nicht wählen und sieht die Demokratie auch im Grunde genommen als misslungen an. Wir zerfallen. Und dann gibt es auf einmal die Zuwanderung, die Gesellschaft ist gespalten, es gibt starke Risse in der Gesellschaft, die kaum noch zu kitten sind. Das ist sicherlich ein Faktum, dem wir uns deutlich stellen müssen. Und gleichzeitig gibt es aber dann neue Identitäts- und Verteilungskämpfe.
Ich finde, dass wir auf dem Weg sind Richtung Unsicherheit. Ich glaube, dass die Probleme, die auftreten werden, auf eine Politik treffen, die dem nicht gewachsen sein wird.
Viele sehen ihre Arbeitsplätze bedroht oder der Wohnungsmarkt. Ich kann schon verstehen, dass diese soziale Unsicherheit Ängste hervorruft.
Die Probleme, die wir uns jetzt eingehandelt haben, nämlich um die Ausbildung zu kümmern, um das Deutschkenntnisse und die es alle in Sozialsysteme geben, das können wir schon gar nicht bewältigen. Da müssen wir die Reißleine ziehen.
Thank you.
interessant ist, was Sie ansprechen bei den Verteilungskonflikten, ist, dass wir im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise weniger Menschenfeindlichkeit hatten, auch weniger Neigung, andere auszugrenzen. Aber nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, wenn es den Menschen etwas besser geht und wenn man die Suggestion hat, da gibt es Wohlstand im Land und wir wollen da teilhaben, dann nehmen die Verteilungskämpfe deutlich zu. So kann man ja auch das Aufkommen von Rechtspopulismus erklären. Der Rechtspopulismus sagt ja, jetzt sind wir dran. Und das nimmt nach den Krisen und nicht in der Krise zu.
Der Politikwissenschaftler Hajo Funke hat vor allem das Aufflammen von rechtsextremistischen Einstellungen im Osten der Republik untersucht. Es sei kein Zufall, dass sich in Städten wie Leipzig und Dresden immer wieder tausende Menschen zu Pegida-Demos zusammenfänden, sagt Funke.
Sie fühlen sich zu großen Mehrheiten, das zeigen auch Untersuchungen, die Menschen in der ehemaligen DDR als Menschen, als Bürger zweiter Klasse. Und das hängt mit den ökonomischen Erschütterungen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass eine ganze Generation von Kindern sozusagen in der Leere aufgewachsen sind und keine Orientierung hatten, weder die alten Autoritären noch die neuen. Das heißt, dieser Umbruch war so gravierend, durch die Währungsunion, so erschütternd, dass da man natürlich nicht das positive Bild einer Demokratie hat, wie diejenigen, die sozusagen in einen Aufschwung hinein aufgewachsen sind. Das alles ist weniger entwickelt und gewissermaßen von der politischen Führung etwa Sachsens zugekleistert worden.
Gerade in Sachsen könne er einen grundlegenden Fehler beobachten, den viele Politiker auch in anderen Bundesländern immer wieder begingen, sagt Funke. So habe Ministerpräsident Tillich die Existenz von mächtigen rechtsradikalen Kräften in seinem Land lieber jahrelang totgeschwiegen, anstatt dagegen vorzugehen. Mit fatalen Konsequenzen, wie die stark zunehmende Gewalt gegenüber Asylbewerbern.
Da ist zum einen die Verharmlosung oder Leugnung, je nachdem, des Problems Rechtsextremismus durch die Regierungsspitze. Da ist zum anderen ein vielfaches polizeiliches Fehlverhalten, so in Heidenau, wo man 4 Tage nicht angemessen reagiert hat, was für die Rechtsextremen als fanal interpretiert wurde, weiterzumachen. Und da ist drittens natürlich Pegida, die seit Oktober 2014 das Ressentiment entfesselt hat. Man muss einen Halt setzen. Wenn Tillich das nicht macht, dann schwächt das den Rechtsstaat, dann schwächt das ein vernünftiges, freiheitliches, vielfältiges Zusammenleben. Das ist in Gefahr.
Unsicherheit und Angst, das sind die Folgen der gespaltenen Gesellschaft. Und diese kollektive Angst ist wichtigster Motor für die Wut in Ost- wie in Westdeutschland, so der Politikwissenschaftler.
Dass man für ohnmächtig erklärt wird und nicht, dass einem nicht zugehört wird. Und dann ist die Wut sehr schnell mobilisierbar.
Diese Ohnmacht breitet sich aus, durch alle sozialen Schichten und Klassen. Da sind sich Politologe Funke und Sozialpsychologe Zick einig. Rassistische Äußerungen sind salonfähig geworden. Sie bestimmen nicht nur anonym geführte Netzdebatten und alkoholbeseelte Stammtischrunden, sondern auch Familienabende, Supermarkt-Smalltalks mit der Nachbarin, Firmenfeiern.
Was wir zum Beispiel sehen in unseren Studien, die wir jetzt haben über 12 Jahren, Rassismus nimmt in allen ökonomischen Schichten zu, insbesondere aber unter den Reichsten unserer Befragten und den Mittelschichten. Bei uns in den Studien meinen in der Regel so um die 60%, sie gehören zur Mitte, zur politischen Mitte, und die Vorurteile sind dort weit verbreitet. Das ist ein Phänomen. Vielleicht in Gesellschaften, wo Zusammenhalt zusammenbricht, wird die Macht des Vorurteils umso ungeheurer.
Dabei sind die Vorurteile an sich nicht neu, so Andreas Zick. Es werde sich jetzt nur mehr getraut, sie zu äußern.
Na, die Wut fällt überhaupt nicht aus dem Himmel. Wir sind 2014, haben wir eine Untersuchung gemacht, Querschnittsbefragung. Da war die Wut schon sichtbar. Also da sagten über 50% in einer repräsentativen Befragung, man kann nichts Schlechtes über Ausländer und Juden sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Wir hatten etwa 20%, die gesagt haben, manchmal muss man Gewalt gegen Fremde einsetzen. Also das war vor der ganzen Welle vor der Zuwanderung, vor Pegida, vor dem rechtspopulistischen Druck, den wir haben. Da war die Situation, da waren die Emotionen schon da.
Wohin mit dem Hass, all dem Hohn und Spott, dem Neid, mit dem ihr mich betrachtet. Alles, was ihr wisst, ich bin nicht wie ihr. Und so wird es immer sein.
Ein wirksames Rezept gegen den Hass? Die Konfrontation mit dem vermeintlich Fremden, dem Objekt der Angst, der Wut und des Vorurteils. Denn in der Begegnung liegt die größte Kraft, sagt Andreas Zick.
Der Königsweg ist immer noch der Kontakt. Wir wissen, dass bei der sogenannten Fremdenfeindlichkeit interkultureller Kontakt schützt uns besser davor, als Informationen über die anderen zu haben.
Das Schlimmste für viele ist die eigene Hilflosigkeit angesichts des Hasses. Doch auch hier gibt es wirksame Gegenmittel. Ein Beispiel: das kleine Örtchen Wunsiedel im oberfränkischen Fichtelgebirge. Vor gut 2 Jahren erdachten sich ein paar findige Köpfe zweier Werbeagenturen eine Aktion gegen die jährlich stattfindende Nazi-Demo in Wunsiedel. Pro Kilometer, den die Rechtsextremen marschierten, spendeten Unternehmer und Privatpersonen Geld an den Nazi-Aussteigerverein Exit. Werber Philipp Schwarz hat die Idee entwickelt.
Also vorab hatten wir 10.000 Euro eingesammelt. Die wurden dann komplett erlaufen, weil sie die ganze Strecke geschafft haben. Und danach sind noch deutlich mehr Spenden an Exit überwiesen worden.
Niemand wusste anfangs, ob die Aktion tatsächlich glatt verlaufen würde, erzählt Schwarz. Schließlich wurden Hunderte, zum Teil gewaltbereite Neonazis, auf der Demo erwartet.
Wir hatten am Ende 16 Helfer, die uns an der Strecke geholfen haben, die Banner aufzuhängen. Und man hat richtig gemerkt, wie erleichtert die waren, endlich mal was anderes zu machen, als immer nur Nazis rauszurufen und irgendwie mit Fahnen zu wedeln.
Die Hilflosigkeit überwinden, das Gefühl, selbst etwas tun und gegen den Hass aktiv werden zu können, das sei der entscheidende Effekt der Aktion gewesen, sagt auch Ralf Heul, Mitinitiator des Spendenlaufs. Seine Werbeagentur bekam auch deshalb viele Preise für die Idee. Und in immer mehr Orten Deutschlands finden sich Nachahmer.
Das ist ja das Schöne daran, dass das ist ja jetzt nicht so ein One-Shot, also so eine Idee, die einmal funktioniert, sondern es gibt ganz, ganz viele, die das ganz schnell übernommen haben. Also dieses Prinzip Zwickmühle, dieses Prinzip, wenn du etwas Schlechtes tust, verwandle ich das in was Gutes.
Der Publizist Hans Magnus Enzensberger vergleicht 1992 in einem Spiegel-Essay sehr anschaulich die gesellschaftliche Situation mit einem Eisenbahnabteil. 2 Personen sitzen darin. Sie haben die freien Plätze mit ihren Mänteln und Taschen belegt. 2 neue Reisende kommen hinzu. Nur äußerst widerwillig räumen die ersten beiden ihr Gepäck von den Plätzen. Sie verteidigen ihr vermeintliches Territorium mit bösen Blicken. Nun öffnen 2 weitere Passagiere die Tür des Abteils. Von diesem Augenblick an verändert sich der Status der zuvor Eingetretenen. Eben noch waren sie selbst die Eindringlinge, Außenseiter. Doch das ist schnell vergessen. Jetzt verteidigen auch sie, so schreibt es Hans Magnus Enzensberger, ihre flüchtige Bleibe mit stiller Erbitterung. Der Schriftsteller schließt mit folgenden Worten: Je heftiger sich eine Zivilisation gegen eine äußere Bedrohung zur Wehr setzt, je mehr sie sich einmauert, desto weniger hat sie am Ende zu verteidigen. Was aber die Barbaren angeht, so brauchen wir sie nicht vor den Toren zu erwarten. Sie sind immer schon da.
NDR Info, Forum am Sonntag. Entfesselte Wut, Hass auf der Straße und im Netz von Elise Lanschek. Es sprach Julia Nachtmann. Technik Lothar Thielen. Regie Birgit Meyer. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.